Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Ukraine muss sich weiter vor dem großen Nachbarn fürchten, auch wenn der Westen sich solidarisch zeigt, heute etwa mit dem US-Außenminister. Wie sieht man die Dinge, wenn man in Kiew lebt? Katharina Mischenko ist Verlegerin und Essayistin dort. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind in Kiew, leben dort, arbeiten dort. Westliche Außenminister geben sich die Klinke in die Hand, sind für ein paar Stunden da. Fühlen Sie sich durch diese Besuche ein bisschen sicherer?
Selbst diese Aktivitäten und diese Reisen und diese Gespräche, sie machen, glaube ich, unruhig. Denn wir warten immer auf irgendetwas, auf so eine Lösung dieser Situation und die kommt nicht und das macht selbst unruhig.
Vom Westen hört man ja zumindest, dass mit Sanktionen gedroht wird. US-Außenminister Antony Blinken hat das heute wieder getan, hat der Ukraine Unterstützung zugesagt. Macht Ihnen das ein bisschen Hoffnung?
Ja, es wird mit Sanktionen gedroht, in dem Fall, wenn die Situation viel, viel schlimmer wird als jetzt. Deswegen tröstet das nicht wirklich. Es ist einfach ein ziemlich brutales Spiel. Und es wird irgendwie doch gespielt und alle reagieren auf diese Erpressung. Und zeigen sich auch manchmal als ziemlich ratlose Teilnehmer von diesem Spiel. Denn es wird ja auch jetzt keine Alternative gefordert von Russland. Dass Russland vielleicht auch irgendwelche Schritte macht. Es wird nur gesagt, gehen Sie bloß nicht weiter, sonst gibt es Probleme. Aber der heutige Stand der Dinge ist schon an sich nicht gut. Deswegen gibt es keine Gründe für die Ukrainer, ruhig zu sein.
Ich höre aus Ihren Worten, die Ukraine, der Westen sollte aus der Defensive rauskommen und offensiver auftreten gegenüber Russland und dieses, wie Sie sagen, Spiel nicht mitmachen. Also für Sie ist das ein Erpressungsspiel, ein reines Machtspiel, wo der Westen, die Ukraine vielleicht anders agieren sollten? Wie?
Ich glaube, es gibt schon genug Instrumente. Die Frage ist nur, ob man bereit ist, die in Anspruch zu nehmen und dabei auch vielleicht eigene ökonomische Interessen zurückzustellen. Mhm. Ja.
Sie meinen das zum Beispiel die Gasversorgungslinie Nord Stream 2?
Ja, vor allem. Ich denke, dass russische Seite das auch auf eine gewisse Weise genießt, dass der Westen, sag ich mal so, eigene Wirtschaft so schätzt, dass er auch diesen Krieg irgendwie zulässt, auch in der Form, in der wir den heute haben. Denn es gibt ja keinen neuen Krieg. Es gibt eine Eskalation eines schon vorhandenen Krieges in der Ukraine. Das sieht Russland, glaube ich, und wie gesagt, genießt das. So eine Schwäche oder so diese Schwachstellen so sichtbar sind.
Es scheint ja so zu sein, dass ich sag mal, die post-sowjetische Welt nach all den Jahren, also ich meine, die Sowjetunion gibt es seit 30 Jahren schon nicht mehr, dass diese post-sowjetische Welt jetzt plötzlich, was heißt plötzlich, oder jetzt in dieser Phase neu geordnet werden soll, im Sinne von Putin. Warum gerade jetzt, warum in dieser Form?
Ich glaube, das war auch Putins Dynamik. Der hat ja als ein liberaler Politiker angefangen. Und diese kleptokratische Art und Weise, wie er dieses Land regiert und vielleicht auch seine Vergangenheit als KGB-Mitarbeiter und ja, ich weiß nicht, seine Faszination für Geschichte und für diese komische konservative Geschichtsschreibung, das waren die Gründe. Ich weiß nicht, das ist seine eigene Evolution und da gibt es ganz viele Faktoren dafür. Aber es gibt jetzt wirklich eine ganz tiefe innenpolitische Krise in Russland. Es gibt diese brutale Vernichtung von allen zivilgesellschaftlichen Initiativen dort. Und es geht ja weiter mit diesen komischen geopolitischen Fantasien, die einfach auch zugelassen werden. Sie werden nicht blockiert, sie werden nicht gestoppt. Ich habe grundsätzlich Befürchtungen, dass dieser post-sowjetische Raum wirklich neu formatiert wird denn ich habe mit ganz viel Empathie und Besorgnis und ja, Solidarität die Prozesse in Belarus beobachtet und verfolgt. Das, was in den letzten Wochen in Kasachstan passiert ist, also es ist wirklich ein Bürgerprotest, ist nicht mehr zugelassen.
Ich würde Sie gern am Ende unseres Gesprächs noch als Vertreterin der Kultur, der Kulturwelt, der Kulturszene befragen, als Essayistin, als Verlegerin, auch als jemand, der die russische Kultur ja trotzdem auch kennt und auch die russische Sprache spricht. Also wie schwer fällt es für Sie, das auseinanderzuhalten, das Putin-System und die russische Kultur? Ich erinnere mich an einen Instagram-Post von Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin, die während ihres Besuchs gepostet hat, Russland ist eben auch das Land von Schostakowitsch, von Anna Trebko, von Lev Tolstoi. Und Zitat, Kunst schafft Austausch und Verständigung. Haben Sie darauf immer noch Hoffnung?
Ja, irgendwie bin ich bin ja überhaupt nicht nationalistisch und sehe die Kultur nie in einem ethnischen Sinne. Ich habe auch Familienmitglieder, die in Moskau leben. Ich kann sie jetzt nicht mehr besuchen, aber wir bleiben trotzdem eine Familie. Deswegen glaube ich, dass Kultur... Ja, was kann die Kultur? Die Kultur kann Hoffnung geben, die Werte, die Positionen, die Intentionen, das ist wichtig bei der Kultur und nicht ihre Herkunft. Natürlich ist es immer verbunden und diese imperialen Ansätze, die müssen auch in solchen Ländern wie Russland kritisch gesehen werden und reflektiert werden. Und das macht, glaube ich, die russische Kultur auch. Und das kann auch Menschen unterstützen, wenn sie ganz verzweifelt sind. Aber ich würde das jetzt auch nicht überschätzen. Und ich glaube, wenn Waffen, Truppen und große ökonomische Interessen da sind, dann kann die Kultur nicht viel machen.
Wenn man durch die Ukraine reist, dann merkt man an den verschiedensten Orten dieses Landes durchaus auch eine gewisse Zweisprachigkeit. Also Russisch ist relativ weit verbreitet. Die russische Kultur ist durchaus präsent. Nun erleben wir auf der anderen Seite aber auch, vielleicht im Rahmen eines gewissen Emanzipationsprozesses, durchaus auch eine umstrittene Sprachpolitik von Kiew aus, dass die russische Sprache, die russische Kultur, so scheint es jedenfalls, sprachpolitisch, kulturpolitisch gesehen, aus dem Land zurückgedrängt werden soll. Hätte da die Ukraine, was das Kulturelle angeht, dieser Bereich, hätte sie da anders agieren sollen in den letzten Jahren, diese Brücke nicht abreißen?
Das, was ich jetzt beobachte, würde ich eher als Stärkung ukrainischsprachiger Kultur nennen. Dass wir jetzt gewisse Quoten haben im Radio und dass die Filme zum Beispiel in der Ukraine für die Kinos unbedingt ins Ukrainische übersetzt werden müssen. Das sehe ich alles als Stärkung ukrainischer Sprache und auch Arbeitsplätze und Arbeit für ukrainischsprachige Künstler. Denn früher war hier eher Dominanz der russischen Massenkultur. Ich meine nicht russischsprachiger, sondern russischer. Deshalb ist es ökonomisch auch eine gewisse Stärke für den Kulturbereich in der Ukraine. Und ich denke, es gibt auch einen Unterschied zwischen russischer Kultur und russischsprachiger Kultur. Denn in der Ukraine wird auch Kultur in russischer Sprache produziert. Und ich mag auch diesen Satz von Timothy Snyder, von dem amerikanischen Historiker, der viel über die Ukraine schreibt, der sagt, dass russischsprachige Ukrainer viel freier sind als russischsprachige Russen. Diejenigen, die Russisch in der Ukraine sprechen, leben in einem demokratischen Land und sie können in dieser Sprache die Sachen sagen oder schreiben, die sie in Russland wahrscheinlich nicht mehr schreiben können. Deswegen finde ich das auch ganz wichtig, das nicht zu vergessen. Denn es geht nicht nur um das Ethnische, sondern um das Politische. Also davon profitiert nur die russischsprachige Kulturwelt hier. Wenn die Ukraine friedlich bleibt und wenn wir auch stärker werden und die Kultur mehr gefördert wird.
Katerina Mischenko, Essayistin, Verlegerin aus Kiew. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Viele Grüße
danke
nach Kiew.
Danke für die Einladung. Ja.